Mir ist vorhin wieder eingefallen, ich war mir in dieser Woche schon mal drüber gewahr geworden, aber es ist wieder untergegangen, dass es genau dieser Sonntag war, der vierte nach Trinitatis, an dem ich vor 10 Jahren meine erste Predigt gehalten habe, damals in Greifswald im homiletischen Seminar. Das war damals zu dem Text, den du uns als Epistel vorgelesen hast. Es ging um den Zorn Gottes. Heute ist was anderes dran. Es passiert immer mal wieder. Manche erinnern sich vielleicht vor, wann war es, 6 Jahren, 5,5 Jahren, wurden die neuen Predigttexte vorgestellt. Da gab es ja dann einige Änderungen in unseren Predigttexten. Das, was sich bei uns landeskirchlich die Perikopenordnung nennt. Das führt dazu, dass jetzt manchmal ein Text auftaucht, über den in den letzten Jahrzehnten noch nie gepredigt wurde. So einen Text haben wir auch heute. Der hat mit dieser Klopapierrolle zu tun und vielleicht ist auch das erste Mal, dass zur Predigt ein Pfarrer die Klopapierrolle mit in die Kirche bringt. Das weiß ich nicht, das müssen mir die Alteingesessenen sagen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe uns eine Königsgeschichte mitgebracht. Eine Königsgeschichte in einer unköniglichen Situation. Die Bibel berichtet uns von einer Klo-Geschichte. Die Geschichte eines Königs, der in der Wildnis, in einer Höhle seine Notdurft verrichtet. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß vielleicht schon, in welche Richtung es gehen könnte. Wie kommt es dazu? Der König Israels ist Saul. Der erste König von Israel, der erste König seines Volkes. Über die Jahre wird er machttrunken, gierig, achtet nicht mehr so sehr darauf, was die Vorgaben Gottes waren. Er hat einen wichtigen Sieg über seine Feinde errungen und obwohl Gott ihm eigentlich das Gegenteil gesagt hat, nimmt er Beute und bereichert sich. Nach und nach passiert es, dass er aus der Gnade Gottes fällt, dass sein Königtum auf dem absteigenden Ast ist. Und viele wissen, dass ein junger Nachfolger steht schon in der Spur. Obwohl Saul noch König ist, wird ein junger David vom Propheten Samuel gesalbt. Wird dann erstmals sehr bekannt dadurch, dass er den feindlichen Riesen Goliath zur Strecke bringt. Und seitdem ist er am Königshof. Der König Saul findet diesen jungen Mann ganz ansprechend, kann ja auch wunderbar musizieren, aber es entgeht ihm nicht, dass David sich zunehmend zum Konkurrenten entwickelt. Beim Sieg über die feindlichen Philister jubelt das Volk David wahrnehmbar lauter zu als dem eigentlichen König Saul. Das macht etwas mit dem Herzen. Der Konkurrent muss ausgeschaltet werden. David soll zur Strecke gebracht werden. Der junge David, ja schon ein Kriegsheld, hat eine kleine Schar von Männern um sich gesammelt und nun beginnt eine Verfolgungsjagd durch die Wüste. Die Wüste Engedi. Wer schon mal in Israel war, der hat es vielleicht gesehen, also eine sehr steinige Wüste. Und wer weiß, wie Israel auf der Landkarte aussieht, da gibt es dann nach unten zu so einen langen Zipfel. Das ist alles die Wüste. die sich lange hinzieht. Engedi noch am Toten Meer. Also eine Verfolgungsjagd. Saul ist mit 3000 Mann schon einer Armee unterwegs und verfolgt den David mit seiner kleinen Schar von Männern. Nun nimmt die Geschichte eine Wendung und da sind wir beim Predigttext. Ich werde uns nicht ganz vorlesen, er ist etwas länger. Aber was passiert ist, Saul kommt an einer Höhle vorbei und geht einem menschlichen Bedürfnis nach. Er zieht sich in diese Höhle zurück, um allein zu sein. Und dann, das ist toll, da kommen wir jetzt wieder ins Hebräische. Ganz wörtlich übersetzt steht dann da, Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Versuchen wir uns vorzustellen, was so ein Mann auf Kriegszug damals anhatte. Ein Obergewand, das vielleicht bis zu den Knien ging. Da gibt es dann auch noch alle möglichen Bindetechniken, damit es dann, wenn man rennen muss, in der Schlacht nicht irgendwo im Weg hängt. Unten drunter ein Lendenschurz. Damit ein beim Geschäft das Obergewand nicht in die Quere kommt, legt man das ab. Also ich mache das jetzt nicht vor, weil den Talar gibt es nicht mit Reißverschluss. So, man nimmt das Obergewand ab, damit es nicht dreckig wird, legt es beiseite und dann der Lendenschurz, mit dem geht es nach unten. Der bedeckt dann die Füße. Also Füße decken heißt nichts anderes als das große Geschäft zu verrichten. Saul allein in der Höhle und wir sind ja eine lutherische Kirche, also kann ich auch sagen, während Saul da so vor sich hin fürzelt, dann entgeht ihm, dass weiter hinten in der dunklen Höhle genau David mit seinen Kriegsmännern sich versteckt. Die kriegen das mit. Der König, der uns verfolgt, der uns zur Strecke bringen und umbringen will, der ist gerade alleine in einer verwundbaren Situation. Ein Geschenk Gottes. Die Männer Davids, die sagen zu ihm, das ist der Tag, den Gott dir geschenkt hat. Deinen Feind hat er dir in die Hand gegeben, damit du jetzt tun kannst, was dir gefällt. David denkt anders. Er schleicht sich in die Nähe des Geschäftsmannes und vom Obergewand, das Saul beiseite gelegt hat, schneidet David heimlich ein Stück ab. Einen kleinen Zipfel vom königlichen Gewand. Schleicht sich wieder weg zu seinen Männern und sagt ihnen, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. David wies seine Männer an, dass sie sich nicht an Saul vergreifen. Die Geschäftssitzung ist beendet, Saul verlässt wieder die Höhle und kaum ist er draußen, taucht im Eingang der Höhle der junge David auf, mit einem Stück Stoff in seiner Hand. Er ruft Saul hinterher, mein Herr und mein König. Und Saul dreht sich um. Und dann neigt David sein Angesicht zur Erde und fällt nieder. Und er sagt zu Saul, warum hörst du auf das Reden der Menschen, die sagen, David sucht ein Unglück. Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in dieser Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte, aber ich habe dich verschont. Denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen. Er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sagt David zu Saul. Saul ist nicht der Vater von David, aber David sagt das: Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran sollst du erkennen und sehen, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Das ist das Plädoyer von David aus dem Höhleneingang heraus. Und Saul erkennt die Stimme: Ist das nicht mein Sohn David? Und er fängt an zu weinen. Er sagt zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Soweit die Geschichte. Barmherzigkeit. Darum geht es heute. Was tut David hier? Zweifellos ist er barmherzig, aber auch sehr, sehr listig. Er schneidet sich von diesem königlichen Gewand das Beweismittel ab. Vor aller Augen ist jetzt unmissverständlich, unweigerlich klar, er hatte das Leben des Königs in seiner Hand und hat es nicht genommen. Ganz interessant, wie sich die Machtverhältnisse hier verschieben. Der König mit seinem großen Heer jagt diese kleine Gruppe um David. Ein riesiges Machtgefälle. Da ist nicht an eine Schlacht zu denken. Da kann man nichts tun, außer wegzurennen und sich zu verstecken. Und dann in dieser Höhle dreht sich's genau um. David mit seinen Männern und vor ihren Augen ein König, nicht nur allein, sondern extrem verwundbar. David schafft es, Saul vom Feind wieder zum Freund zu verwandeln, ihn zu entfeinden, wenn man so will. David hat diesen Moment der Macht über Saul und er nutzt diese Macht positiv. Auf zweierlei Weise. Er hält diese leidenschaftliche Rede und hält Saul damit den Spiegel vor. Saul trachtet David nach dem Leben, obwohl David sich eigentlich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen. David auf der anderen Seite, er achtet das Leben von Saul, weil er ist der durch Gott als König Gesalbte. Und in dieser Konfrontation, in diesem Spiegel, erkennt Saul sein Unrecht. Das, was er tut, ist falsch. Falsch. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Frieden seinen Weg gehen? Eine große Erkenntnis. Noch ein zweites. David entfeindet Saul auch durch die Art und Weise, wie er ihm begegnet, nämlich in Ehrerbietung. Es wäre für David ein leichtes gewesen, den König in dieser doch recht peinlichen Situation vorzuführen, sich über ihn lustig zu machen. Das macht er nicht. David fällt auf sein Angesicht. Er verneigt sich. Er erweist dem König Ehre und ermöglicht Saul damit, sein Gesicht zu wahren. Alle können das sehen. Dieser David ist großzügig und demütig. Und Saul bleibt fast nichts anderes übrig, als diesen Mann wieder zu segnen. Zwei Männer, zwei Situationen, wo sie die Macht haben und unterschiedlich nutzen. Saul will seine Macht missbrauchen, um Widersacher auszuschalten. David benutzt seine Macht und erweist seine Großzügigkeit, seine Demut, auch seine Klugheit. Er entschärft die Situation und verwandelt Saul vom Feind zum Freund. Noch einige Worte zur Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in unserer Kultur. Dass wir barmherzig sind, das erkennen wir alle als eine gute und richtige Sache. Und oft fällt es uns in unserer christlichen Blase gar nicht so leicht, das wirklich immer wieder zu bemerken, dass es nicht die Betriebseinstellungen unseres menschlichen Herzens sind. Was würde passieren, wenn mir jemand wirklich mal eine saftige Ohrfeige gibt? Kennen wir dieses Gefühl überhaupt noch, wie es dann in mir anfängt zu rasen? Wir waren neulich als Pfarrerrunde auf der böhmischen Seite und sind eingekehrt. Und auf den Karten war ein Bild von einer Kneipenschlägerei. Und dann haben wir uns drüber unterhalten, hatte das nicht auch was für sich? Heute wird ganz viel runtergeschluckt, dann redet man nicht mehr miteinander. Früher hat man sich einfach mal gepflegt, eine gewischt und dann hinterher dann doch wieder vertragen. Aber kennen wir das? Ich denke, wir kennen das doch, vielleicht nicht unbedingt körperlich, aber in anderen Situationen, wenn sich jemand wirklich mal an uns vergeht, ein böses Wort sagt, dann merken wir, dass es nicht leicht ist, das nicht mit gleicher Miene heimzuzahlen. Im Alten Testament stand Auge um Auge. Das war damals eine Entschärfung. Gleiches mit gleicher Miene. Jesus geht einen Schritt weiter. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und diese Lehre, die hat sich durch die Jahrhunderte, ist immer wieder gepredigt worden, hat sich in unserer Kultur schon verankert. Wir erkennen Barmherzigkeit als etwas Gutes. Aber so wie der christliche Glaube zurückgeht, gehen auch die Früchte unseres Glaubens in unserer Kultur wieder verloren. Manchmal fällt es das vielleicht auf in Nachrichtenmeldungen und dann fragt man sich, wie kann es bei diesem oder jenem Verbrechen so eine große Brutalität geben? Eine Messerstecherei, nur weil man Worte gewechselt hat, wie passiert sowas? Dass wir Barmherzigkeit als etwas Großes schätzen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist die Frucht unseres Glaubens, der sich in unserer Kultur zementiert hat und auch das kann uns wieder verloren gehen. Ich denke, wenn wir darauf achten, werden wir das sehen. Nicht nur, wenn es um Kriminalität und Gewalt geht, auch immer mehr. Wie oft ist es in unseren Medien so, dass wir ganz schnell bereit sind, missverständliche Aussagen von öffentlichen Persönlichkeiten auf die schlimmstmögliche Weise auszulegen, damit sie damit dann zu einer Entschuldigung oder zum Rücktritt getrieben werden. Gab es das nicht auch mal, dass man gesagt hat, naja, wie hat er es denn eigentlich gemeint? Oder wie heute, dass manche Worte, die vielleicht nur den Anschein von Anstößigkeit haben, dann durch die Medien gezerrt werden. Auch das ist das Verschwinden von Barmherzigkeit. Und dann Barmherzigkeit im Reich Gottes. Ich musste darüber nachdenken, was Jesus meint, wenn er das sagt, was wir vorhin gehört haben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vergebt, dann wird euch vergeben. Ganz oft ist es in der Bergpredigt und auch anderswo bei Jesus, ist es so, dass er uns ja gewisse Vorschriften macht, gewisse Lebensregeln und sagt, es wäre gut, wenn ihr euch so verhaltet. In der Theologie, ganz klassisch, da wird viel über Gesetz und Evangelium geredet und eine Funktion des Gesetzes, das heißt auch des Gesetzes im Alten Testament, eine Funktion des Gesetzes ist, dem Menschen zu zeigen, dass er schuldig wird, dass er Dinge tut, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und ich denke, Jesus geht in seinen Anweisungen vielfach noch ein Stück weiter und will durch diese hohen ethischen Ansprüche, die er vertritt, uns zeigen, Moment, an den Gesetzen im Alten Testament habt ihr gesehen, dass wir nicht tun, was Gott will. Ich sage euch, lasst uns doch noch mal tiefer schauen, hinein ins menschliche Herz. Und wir werden feststellen, dass wir von uns aus nicht wollen, was Gott will. Zumindest nicht immer. Ich denke, darum geht es Jesus auch vielfach, uns zu zeigen, wie es in unserem menschlichen Herzen aussieht. Nicht einfach zu sagen, das und das und das sollt ihr tun, dann wird es gut auf der Welt. Sondern es ist nötig, dass im menschlichen Herzen etwas passiert, was wir nicht selber schaffen können. Das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung heißt, dass wenn ich zum Glauben komme, dass Gott an mir arbeitet, dass der Heilige Geist in mir wohnt und anfängt, in mir etwas zu verändern, dann werden jähzornige Menschen vielleicht friedfertig. Manche, die vorher viel getrunken oder geflucht haben, werden da vielleicht etwas sanfter. Und auch diese Barmherzigkeit ist eine Ausformung dessen, dass Gott etwas tut in unseren Herzen. Und jetzt kommt's. Barmherzigkeit ist in unserer Welt kontrakulturell. Das habe ich versucht vorhin zu zeigen. Es ist nicht die Betriebseinstellung unseres menschlichen Herzens und ganz oft liegt es uns sehr nah, dass wir nicht barmherzig handeln. Es gibt viele Menschen in unserer Welt, die sehr barmherzig handeln, weil uns klar ist, dass es was Gutes ist. Wir spüren das mit unserem Gewissen. Es macht die Welt besser. Aber das heißt nicht, dass es uns immer von selber kommt oder dass es auch der Wunsch unseres Herzens ist. Wenn wir Barmherzigkeit üben, dann greifen wir mit dem Reich Gottes in diese Welt ein, auf eine Weise, die in menschlich sonst nicht passieren würde. Deswegen fällt es uns oft so schwer, barmherzig zu sein. Wir haben mit der Barmherzigkeit ein Werkzeug in der Hand. Ein Werkzeug, mit dem wir auch von Gott zeugen können. Vielleicht geht es euch und Ihnen auch so. Manchmal ist da große Ermüdung, wenn es einfach darum geht, wie rede ich richtig von Gott? Wie schaffe ich es, andere Menschen zu überzeugen, gute Argumente darzulegen, dass es sich doch lohnen könnte, an Gott zu glauben, dass es ein vernünftiges Weltbild ist? Und manchmal bin ich müde vom Reden. Ganz oft soll unser Verhalten doch zeigen, wer wir sind. An der Liebe sollen wir erkannt werden. Ein Mittel ist die Barmherzigkeit. Genau dort Barmherzigkeit zu üben, wo ich es am wenigsten will. Wo ich Lust hätte, dem anderen mal den Mittelfinger zu zeigen, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat, der mir vielleicht im Rückspiegel ein bisschen zu nahe kommt oder der mir eine etwas flapsige Bemerkung hinterher sagt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir da ganz, ganz aufmerksam werden auf unser Herz. Es ist ein sehr feinfühliges Radar dafür, wo wir uns verletzt fühlen, wo durchaus auch Ungerechtigkeit im Kleinen oder im Großen an uns passiert, aber wo wir dazu aufgefordert sind, mit dem Reich Gottes in unsere menschliche Logik einzubrechen und anders zu handeln. Bin gespannt, was da in der neuen Woche auf uns zukommt. Ich möchte auch dazu ermutigen, explizit für diese Situation zu beten, dass Gott uns die Möglichkeiten schenkt, Barmherzigkeit zu lernen, indem wir Barmherzigkeit üben. Sein Friede, der ist wirklich höher als unsere menschliche Vernunft und er möge uns bewahren, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir singen jetzt ein Lied aus den roten Gesangbüchern, die Nummer 116. Herzen, die kalt sind wie Hartgeld. Wir sammeln während dieses Liedes das Dankopfer ein. Es ist für unsere eigene Kirchgemeinde bestimmt.